Radikrader und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Wiedervereinigungen, Teil 1. Carlo? Carlo Göring? Sprach Gudrun nach einer Weile und bewegte sich in Richtung des unerwarteten Gastes. Sie setzte sich ihm gegenüber auf einen Sessel und sah ihn lange und intensiv an. Carlo Göring, du bist in der Tat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aus der Küche mein großes Messer holen soll und dich damit absteche. Ach Gudrun, begann Göring mit einem einschmeichelnden Lächeln auf den Lippen. Du solltest mir dankbar sein. Ich habe dich damals vor dem Gefängnis bewahrt und dir eine neue Identität beschafft. Du hast mich zwar vor dem Gefängnis in München bewahrt, mich dafür aber hier in ein anderes hineingesteckt, sagte Gudrun und griff zu ihren Zigaretten auf dem Tisch. Hier, nimm eine von meinen Westzigaretten, sagte Göring und bot ihr eine Camel an. Manche Dinge aus den kapitalistischen, imperialistischen Staaten sind eben doch besser. Bleibt aber unter uns, ja? Er lächelte sie schelmisch an, während sie sich die Zigarette anzündete. Ich weiß jetzt gar nicht, was du willst, Gudrun. Du hast so ein angenehmes Leben hier. Du hast einen abwechslungsreichen Beruf, eine gemütliche Wohnung, hast Freunde, hin und wieder mal einen Liebhaber. Findest du nicht, dass du etwas übertreibst, dies als Gefängnis zu bezeichnen? Ihr habt mich damals quasi entführt. Mir wurde der Pass weggenommen und ich wurde hier ohne meine Zustimmung hergebracht. Und dass es hier in der DDR nicht so einfach ist, seine Koffer zu packen, um mal eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen, brauche ich dir nicht erklären. Bei Giorgio war es anders. Der durfte seinen Pass behalten. Und was hat er getan, dieses Unterhosenmodel, nachdem ich eigentlich das Ganze ihm hier verdanke? Schwupps, nach einem Jahr war er schon wieder weg. Sie stand auf, zog weiter heftig an ihrer Zigarette und fing zu gestikulieren an. Ich war jung, reich und hatte Spaß am Leben. Und dann komme ich hierher als Else Kramer, was für ein bescheuerter Name im Übrigen, und lebe allein in einer tristen Gegend mit grauen, baufälligen Häusern. Ich muss Kleider aus Plastik anziehen, in denen man schwitzt, wie sonst was, und muss stundenlang vor irgendwelchen Läden in der Schlange stehen, wenn man mal etwas anderes als den üblichen Fraß essen möchte. Aber das Allerschlimmste ist, dass ich dir immer noch von dir überwacht werde und das Gefühl habe, dass ich nicht den Hauch eines Privatlebens habe. Man kann sich an alles gewöhnen, Carlo, aber ein angenehmes Leben, wie du es bezeichnest, ist das ganz gewiss nicht. Ist ja gut, Gudrun, und setz dich mal wieder hin. Du bist ja auch nicht so ganz unschuldig daran, dass du dich in dieser Situation befindest. Aber sei beruhigt, ich bin hier, weil ich gute Nachrichten für dich habe. Ach ja? Fragte sie mit ironischem Unterton in der Stimme. Du kannst mir mitteilen, dass ich nach knapp 10 Jahren Wartezeit endlich einen Trabant kaufen kann? Nicht ganz, Gudrun. Aber wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, kannst du dir nächstes Jahr gerne einen BMW, Mercedes oder sonst was kaufen. Gudrun blickte erstaunt auf Göring. Du machst Witze, Carlo, oder? Nicht im geringsten, Gudrun. Er beugte sich weit zu ihr vor und legte seine Hand auf ihren linken Oberschenkel. Es gibt eine Möglichkeit, dich in den Westen zu bringen, sagte er im Flüsterton und blickte ihr tief in die Augen. Gudruns Blick wanderte von seinen Augen auf die Hand, auf ihrem Bein und anschließend wieder zurück. Du willst mit mir schlafen? Ist das der Preis? Fragte sie ihn. Göring zog rasch seine Hand zurück. Sein Gesichtsausdruck war zunächst verwundert, dann begann er erneut zu lächeln. Nein, Gudrun, sprach er mit leiser Stimme. Da muss ich dich leider enttäuschen. Mein Interesse gilt dem anderen Geschlecht. Wenn Giorgio allerdings noch hier wäre... Aber lassen wir das. Göring zündete sich nun ebenfalls eine Zigarette an. Nein, Gudrun, du kannst dich freikaufen. Sagtest du nicht selbst, dass du reich warst? Falsch. Du bist reich. Nun kommst du nicht an dein Geld ran. Nehmen wir einmal an, dass du in die Schweiz zurückkehrst. Wenn du uns dann ein paar Schweizer Franken, sagen wir mal so 10 Millionen zukommen lässt, wärst du frei. Gudrun lehnte sich zurück, starrte an die Decke und inhalierte tief den Rauch ihrer Zigarette. 10 Millionen Franken? Das ist ein Vermögen, Carlo. Du darfst es ja auch in Raten abzahlen. Würde sonst doch auffallen. Aber glaube mir, du hast das Geld. Um da ranzukommen, bekommst du deinen alten Pass zurück. Ich würde dir aber empfehlen, Elsa Kramer nicht zu beerdigen. Kann gut sein, dass der Haftbefehl auf Gudrun Hochberger immer noch besteht. Anschließend werden wir dich in die Schweiz einschleusen. Du bezahlst deine Raten und führst dein altes Leben. Also, überleg es dir gut, Gudrun, ob du mein Angebot annimmst. Ich gebe dir eine Woche Bedenkzeit. Nächsten Mittwoch werde ich dich wieder besuchen. Göring stand auf und nahm seine Zigaretten vom Tisch. Bevor er die Schachtel in die Tasche einsteckte, warf er einen Blick auf die Verpackung und legte sie wieder hin. Hier, lasse ich dir als Geschenk. Ich habe noch mehr davon. Mach's gut, Gudrun. Anschließend verließ er die Wohnung. Zurück blieb eine ratlose und verwirrte Gudrun Hochberger, alias Elsa Kramer. Für Herbert, Gudruns Halbbruder, war in den letzten Monaten die Tätigkeit bei der Münchner Staatsanwaltschaft zu einer zunehmenden Belastung geworden. Das offizielle Fazit nach Einstellung der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat war, dass der Anschlag von einer Person, nämlich Gundolf Köhler, alleine geplant, vorbereitet und ausgeführt wurde. Herbert hatte lautstark protestiert und seinen Vorgesetzten beschimpft. Das Ergebnis war eine Abmahnung. Seitdem war er nur mehr frustriert. Seinen Beruf empfand er nur mehr als reine Einkommensquelle zum Broterhalt. Wäre er nicht Familienvater gewesen, der nach dem Hauskauf auf einem Berg von Schulden saß, hätte er schon vor Monaten gekündigt und sich nach einer Alternative umgesehen. All seine Ideale, die ihn dazu veranlasst hatten, Jura zu studieren und die Tätigkeit eines Staatsanwalts aufzunehmen, waren plötzlich nichts mehr wert. Er stand morgens ohne Lust und Laune auf und quälte sich in die Arbeit. Die Unzufriedenheit im Beruf übertrug sich zunehmend auf sein Familienleben. Ich gebe mir noch ein halbes Jahr, dachte er sich im Herbst 1983. Wenn sich bis dahin nichts ändert, werde ich mich anderweitig umsehen. Die derzeitige Situation möchte ich weder mir noch meiner Familie länger zumuten. Wie so oft bringt das Leben aber immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, Überraschungen mit sich. Bei Herbert begann der Neubeginn mit einem Telefonanruf am späten Nachmittag des 10. November. Er war gerade dabei, seine Tasche zusammenzupacken, um zu frühestmöglichen Zeitpunkt das Büro zu verlassen, als sein Telefon läutete. Rubinstein, meldete sich Herbert gereizt. Ja, hier spricht die Telefonzentrale. Ich habe einen Anrufer für Sie in der Leitung, ein Ferngespräch. Um diese Zeit, jammerte Herbert, es ist doch gleich Dienstschluss. Der Anrufer meint, es wäre dringend, Herr Staatsanwalt. Na gut, sagte Herbert, ich übernehme. Legen Sie auf. Nachdem der Anruf freigeschaltet wurde, hörte Herbert ein längeres Rauschen. Es musste sich in der Tat um ein Ferngespräch handeln. Rubinstein, ja bitte, meldete sich Herbert. Statt eines Namens hörte Herbert zunächst nur ein lautes und ansteckendes Lachen. Haha, ja hier auch Rubinstein, Rubinstein aus Tel Aviv, Israel. Der Anrufer hatte einen ähnlichen Akzent, wie ihn Herbert von Simon Wiesenthal während seines Studiums in Wien kennengelernt hatte. »Bin ich Simon Rubinstein aus Tel Aviv?« fuhr der Anrufer fort. Er sprach das Simon wie Shimon aus. Herbert hatte nicht die geringste Ahnung, mit wem er da momentan sprach. »Schön«, antwortete Herbert, »aber wie kann ich Ihnen denn helfen? Sie sind mit der Münchner Staatsanwaltschaft verbunden.« weiß ich doch!« Es doch darum geht, dass ich der Bruder von der Eva Rubinstein bin. Nachdem ich erfahren habe, dass in München ein junger Staatsanwalt mit Namen Rubinstein arbeitet, habe ich mir gedacht, einmal anzurufen und zu fragen. Gibt ja wohl nicht mehr so viele Rubinsteins aus München. Und fragen kostet ja nichts. Während der Mann erneut lachte, begann es in Herbert Kopf zu arbeiten. Wann ist denn Ihre Schwester Eva geboren und wie heißen Ihre Eltern? Fragte Herbert. Na, die Eva ist 1920 geboren und unsere Eltern heißen Sarah und Isaac. Herbert konnte es nicht fassen. Der Mann am anderen Ende der Leitung schien tatsächlich sein Onkel Simon zu sein. Der jüngere Bruder Evas, der als verschollen oder tot galt. Er hatte jetzt Mühe, weiter zu sprechen. Seine Stimme war belegt und er spürte einen Kloß im Hals. Dann bist du mein Onkel Simon? Sagte Herbert mit krächzender Stimme. »Wusste ich's doch, Junge, wusste ich's. Pass auf, Junge, ich komme doch nächste Woche nach München. Dann können wir uns doch treffen, oder? Wie geht's denn Eva?« »Sehr gut geht es ihr. Aber wenn ich ihr von diesem Gespräch erzähle, muss ich aufpassen, dass sie keine Herzattacke erleidet.« So langsam konnte Herbert widersprechen. Simon fing erneut zu lachen an. »Soll dich Eva denn anrufen oder willst du sie anrufen?« fragte Herbert. Telefonate über private Verbindung ist nicht so gut. Aber ihr könnt mich vom Flughafen abholen. Ich lande nächsten Montagmittag in München. Wollen wir das so machen? Herbert war jetzt verwirrt. Wie? Wie, du kommst nach München? So schnell? Aber sicher doch, einverstanden. Wir werden dich abholen. Schön, ich freue mich. Anschließend war das Gespräch abrupt zu Ende. Herbert starrte noch eine Zeit lang perplex auf den Hörer, ehe er ebenfalls auflegte. Simon, mein Onkel. Simon lebt? Er ruft mich an und kommt nächste Woche nach München? Ich fasse es nicht. Um den verlorenen Bruder Evas gebührend empfangen zu können, hatte sich 4 Tage später die gesamte Familie Hochberger-Rubinstein am Flughafen München-Riem bereits um die Mittagszeit versammelt. Herbert hatte seine Mutter noch am gleichen Tag über das unerwartete Telefonat informiert. Sie war zunächst fassungslos, dann ungläubig und zuletzt überglücklich. Für sie war es ein Wunder, dass Simon noch am Leben war. Vor lauter Aufregung hatte sie das ganze Wochenende nur wenig geschlafen. Aber jetzt, nur wenige Minuten vor Ankunft des El Al-Flugs, spürte sie nicht den Hauch einer Müdigkeit. Sie war schrecklich nervös und aufgedreht, sodass sie sich sogar an Ludwigs Arm festhalten musste. Nachdem das Flugzeug pünktlich landete, warteten sie alle gemeinsam in der Ankunftshalle. Es wusste keiner, wie Simon aussah, aber dennoch waren sie sich sicher, ihn zu erkennen. Als einige orthodoxe Juden mit schwarzer Hose, weißem Hemd und Kippa aus der Tür kamen, ahnten sie, dass dies wohl Passagiere des gleichen Flugs waren. Letztendlich sahen sie nach einer Weile einen leicht übergewichtigen, etwas kleineren, untersetzt wirkenden Mann, der einen Gepäckwagen vor sich herschob. Der Mann trug eine weiße Hose und ein offenes Jackett mit Schulterpolstern. Darunter trug er ein Hawaii-Hemd, welches nahezu bis zum Bauchnabel aufgeknöpft war und eine stark behaarte Brust offenbarte. Er hatte sehr kurze schwarze Haare und trug eine große, ovale Sonnenbrille. Auf den ersten Blick wirkte der Mann wie eine Figur aus der Fernsehserie Magnum. Auf jeden Fall war seine Kleidung nicht passend für einen typischen Münchner Novembertag. Als Eva den Mann sah, hob sie zögerlich ihre Hand zum Winken. Auf der anderen Seite dauerte es keine 10 Sekunden, bis der sommerlich gekleidete Mann das Lachen anfing und laut durch die Ankunftshalle schrie: »Eva, hier bin ich, Eva!« Jetzt war es um Eva geschehen. Sie fing das Hüpfen an Ludwigs Seite an, winkte mit beiden Armen wild gestikulierend, unterbrochen vom Abwischen ihrer Tränen mit einem weißen Papiertaschentuch. Sie schrie: »Simon, Simon, hier bin ich, hier, Simon!« Die anderen Personen in der Ankunftshalle blickten sie verwundert an. Herbert, Miriam, Ludwig und Philipp mussten jetzt lachen, teils aus Rührung, teils aufgrund des von Eva aufgeführten Veitstanzes. Nur der kleine Benjamin, der auf Herberts Arm saß, blickte ihr verstört auf seine Großmutter. Als Simon bei ihnen ankam, ließ er seinen Gepäckwagen stehen, breitete die Arme aus und lud Eva lachend zur Umarmung an. Sie hielten sich etwa 2 Minuten eng umschlungen fest. Bei Eva flossen die Tränen, Simon konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Irgendwann schafften sie es, sich voneinander zu trennen. Jetzt folgte die Vorstellung der anderen Familienmitglieder, jeweils beendet mit einer innigen Umarmung. Als Ludwig an der Reihe war, betrachteten sich beide etwas länger. »Kommt er dir bekannt vor, Simon?«, fragte Eva, als sie den Blickaustausch zwischen beiden beobachtete. »Ich weiß nicht«, antwortete Simon. »Also ich habe dich sofort erkannt«, flunkerte Ludwig lächelnd. »Eigentlich erkenne ich eher die Leute als sie mich. Bei dir bin ich mir aber nicht so sicher«, sagte Simon grübelnd. »Sagt dir der Name Ludwig etwas? Ludwig Hochberger? Ein armes Kind aus dem Münchner Waisenhaus?«, schaltete sich Eva ein. »Ja, der Name kommt mir bekannt vor. War das nicht der Junge, der von unserem Vater die Geheimnisse der Fortpflanzung wissen wollte? Mutter hatte die Geschichte so oft erzählt.« »Genau der«, nahm Ludwig die Antwort vorweg. »Willkommen in München, Simon.« Sie umarmten sich lachend und klopften sich gegenseitig auf den Rücken. »Wie? Und ihr seid jetzt Mann und Frau?«, fragte Simon, nachdem er die Umarmung gelöst hatte. »So ist es«, antwortete Eva. »Aber jetzt komm mit. Es gibt so unendlich viel zu erzählen.« Vom Flughafen fuhren sie gemeinsam in das Haus von Ludwig und Eva nach Unterhaching bei München. Sie tranken Kaffee und aßen Kuchen. Eva erzählte stundenlang von ihrem und Ludwigs bisherigem Leben. Sie berichtete von ihrer Flucht aus München und der Zeit in Zürich und New York während des Kriegs. Sie erwähnte ihre Rückkehr nach München gemeinsam mit Herbert und das Wiedertreffen mit Ludwig. Kein Detail wurde ausgelassen. Dann tauschten sie sich über ihre Kindheit und die Erlebnisse mit ihren Eltern aus. Sie lachten und auch Simon war sehr gesprächig. Es fiel nur auf, dass er nicht über seine eigene Flucht sprechen wollte. Fragte man ihn, wie er den Holocaust überlebt hatte, sagte nur etwas wie, ah, ist eine lange Zeit vergangen inzwischen. Über das Schicksal seiner und Evas Eltern wusste er nicht Bescheid und wollte auch nicht darüber berichten. Trotz seiner Gesprächigkeit erzählte er über sich selbst nur, dass er nach Israel emigrierte, dort bei der Armee gewesen war und inzwischen für eine staatliche Behörde arbeitete. Angeblich war er geschieden und kinderlos. Jedes Mal, wenn ihn Eva über sein Leben in Israel fragte, wich er aus und stellte stattdessen Gegenfragen über Herberts Studium, seine Tätigkeit in Wien bei Simon Wiesenthal oder er fragte nach Ludwigs früherer Tätigkeit bei Boots. Besonders interessiert war er an Evas, Ludwigs und Herberts Berichten über den Anschlag auf die Synagoge, den Eva fast mit dem Leben bezahlt hatte. Nachdem sie etwa 3 Stunden zusammensaßen, wollte Simon relativ abrupt aufbrechen. Er meinte, dass er vor 6 Uhr sein Hotelzimmer beziehen müsste. Das Angebot, bei Eva und Ludwig zu übernachten, schlug er aus. Auf Simons Wunsch vereinbarte man daher ein Wiedertreffen für das Wochenende. Er wollte seine alte Heimatstadt und diverse andere Sehenswürdigkeiten im Münchner Umland besichtigen. Als sich Simon verabschiedete, flossen erneut reichlich Tränen bei Eva. Ludwig bot sich an, Simon zu seinem Hotel in der Münchner Innenstadt zu bringen. »Das ist nett, Ludwig. Kümmer du dich aber lieber um Eva, wenn mich aber Herbert fahren möchte?« fragte er mit Blick auf Ludwigs Sohn. Ludwig blickte etwas verdutzt. »Klar, kann ich gerne machen«, antwortete Herbert. »Mein Auto steht da vorne.« »Na gut«, sagte Ludwig. »Wir sehen uns dann am Samstag. Eva und ich holen dich um 10 Uhr in deinem Hotel ab. Zieh dir bequeme Schuhe an, es gibt einiges zu besichtigen in deiner Heimatstadt.« Sie klopften sich gegenseitig nochmals auf die Schulter, während Herbert Simons Koffer in seinem BMW lud. Anschließend stieg Simon der gesamten versammelten Familie zuwinkend in den Wagen ein. »Es ist schön, dass du da bist, Onkel Simon«, begann Herbert, nachdem er losgefahren war. »Ich habe meine Mutter noch nie so glücklich und gelöst gesehen.« Simon lachte. »Familie ist etwas sehr Wichtiges. Ich bin auch sehr glücklich, meine Schwester gesund und im Kreis so einer netten Familie wieder getroffen zu haben.« »Wie hast du uns eigentlich jetzt nach so vielen Jahren aufgespürt?«, fragte Herbert. »Da spricht der Staatsanwalt in dir«, fragte Simon lächelnd. »Na, über dich, Herbert«, antwortete er schließlich. Herbert drehte den Kopf kurz zu seinem Onkel, bevor er sich wieder auf den Straßenverkehr konzentrierte. »Du hast heute wenig über dich selbst gesprochen, aber das musst du mir jetzt auch noch alles etwas genauer erklären«, meinte Herbert. »Dafür bin ich unter anderem auch nach München gekommen. Drücken wir es mal so aus. Ich arbeite in Israel in einer ähnlichen Behörde wie du in München. Dort haben wir, genau wie du, das Oktoberfest-Attentat und einige weitere Anschläge der letzten Jahre untersucht. Wir sind mit dem Abschlussbericht und der Einzeltäter-Theorie alles andere als einverstanden, Herbert.« Herbert blickte erneut seitlich zu seinem Onkel hinüber. »Du kennst meine Einstellung zu dem Verfahren?«, fragte er. »Ja, die kenne ich. Und ich weiß ebenfalls, dass du für deine Reaktion auf den Abschlussbericht sogar eine Abmahnung hast einstecken müssen«, antwortete Simon. »Es gibt da viele Dinge, Herbert, die nicht so laufen, wie man es von einem Deutschland erwarten würde, das vor gar nicht mal so langer Zeit für den Holocaust und die systematische Vernichtung unseres Volkes stand.« Simons Gesicht wirkte jetzt eher besorgt. Das Dauerlächeln war verschwunden. »Nachdem ich auf deinen Namen im Zusammenhang mit den Ermittlungsakten des Bombenattentats gestoßen bin, habe ich etwas weiter nachgeforscht«, fuhr er fort. »Du hast bei Simon Wiesenthal gearbeitet und schon früh für unsere Sache gekämpft. Letztendlich warst du die entscheidende Person, welche die Verbindungen einiger Nazi-Größen, wie etwa Oskar Dirlewanger, zu bekannten Unternehmern der Nachkriegszeit nachgewiesen hat. Dieser Boots hat sich ja leider seiner Verantwortung entziehen können. Dennoch muss man sagen, dass du ganze Arbeit geleistet hast. Das blieb auch in Israel nicht unerkannt.« Herbert blickte eindringlich auf Simon, soweit es der Straßenverkehr zuließ. »Simon?«, fragte er schließlich. »Du arbeitest bei Mossad, dem israelischen Geheimdienst, oder?« »Gut erkannt, Herbert«, meinte Simon schmunzelnd. »Möchtest du auch mitarbeiten?« Herbert schwieg und dachte nach. »Du brauchst dich nicht gleich zu entscheiden«, fuhr Simon fort. »Lass es dir nur mal durch den Kopf gehen. Ich denke, dass wir gut voneinander profitieren könnten.« »Apropos, kennst du einen Anwalt Mehringer?«, fragte Simon nach einer Weile. »Du meinst den ehemaligen Anwalt von Boots?«, meinte Herbert. »Korrekt. Bootsanwalt und der Vermögensverwalter deiner verschollenen Halbschwester Gudrun. Der Überraschungseffekt der Antwort seines Onkels führte fast zu einem Unfall, da Herbert das bei roter Ampel vor ihm anhaltende Auto erst spät sah. Er musste abrupt bremsen. Beide wurden im Auto nach vorne gedrückt und dann wieder in ihre Sitze zurückgeschleudert. »Hoppla, Herbert, pass auf!« rief Simon überrascht. »Sag mal, was weißt du eigentlich nicht?« fragte Herbert mit erstauntem Blick. Simon lächelte. »Vieles, Herbert, vieles. Darum brauchen wir ja auch deine Unterstützung. Dieser Mehringer scheint während seines Ruhestands ein sehr aktives Leben zu führen. Er hat herausragende Kontakte zu Politikern, Richtern, Staatsanwälten, Verfassungsschützern und Geschäftsmännern. Diese Kontakte nutzt er für sehr unanständige Dinge. Wir haben den Verdacht, dass er unter anderem an der Planung von Bombenattentate auf jüdische Einrichtungen beteiligt war. Und das betrifft unmittelbar unseren Geltungsbereich. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du versuchst, in deinem Umkreis Informationen über Mehringer zu beschaffen. Wer kennt ihn? Wer arbeitet für ihn? Was hat er als nächstes vor?« Die Ampel wurde grün, Herbert fuhr wieder los. »Deine Hilfe diesbezüglich wäre überaus willkommen«, fuhr Simon fort. »Was ich dir allerdings nicht versprechen kann, ist Geld oder eine Beförderung. Es wäre sozusagen ein Dienst an der Familie im weitesten Sinne. Was meinst du?« »Weißt du was?« sagte Herbert. »Ich brauche keine Bedenkzeit. Du kannst mit mir rechnen.« Simon nickte lächelnd. Dann kramte er aus seiner Brieftasche ein kleines weißes Kartonkärtchen hervor. »Das habe ich mir auch gedacht.« »Pass auf, Herbert. Ich gebe dir jetzt eine Visitenkarte. Name und Adresse auf der Karte sind egal. Dich interessiert nur die Telefonnummer. Du rufst in unregelmäßigen Abständen dort an, um Bericht zu erstatten. Melde dich zwischen 7 und 8 Uhr abends. Alle 3 bis 4 Monate wird dein Anruf erwartet. Den ersten Anruf solltest du nächste Woche erledigen. Ruf niemals von zu Hause oder deiner Arbeit aus an. Benutze immer eine Telefonzelle. Du meldest dich mit deinem Decknamen. Er lautet Glockenbach.« »Wie das Glockenbachviertel in München?« »Genau«, antwortete Simon. Er blickte sich jetzt um und stellte fest, dass sie bereits in der Innenstadt angekommen waren. »Da vorne ist eine S-Bahn-Haltestelle. Ich würde dich bitten, mich dort rauszulassen. Man sollte uns besser nicht gemeinsam vor dem Hotel sehen. Man kann nie wissen.« Herbert nickte und fuhr seitlich an den Straßenrand. Er half seinem Onkel mit dem Koffer. »Na dann, Onkel Simon«, sagte Herbert. Er betonte scherzhaft das Onkel. Sie begannen beide zu lachen. »Es ist mir eine große Ehre und Freude, dich und deine Familie nach all den Jahren getroffen zu haben«, sagte Simon schließlich. »Wir werden noch viel miteinander zu tun haben, privat und beruflich.« Sie umarmten sich kurz, dann ging Simon zur Rolltreppe der Haltestelle und verschwand langsam im Untergrund. Karl-Heinz Göring, genannt Carlo, wartete zur gleichen Zeit wie in der Woche zuvor im Treppenhaus des Grunaer Mietshauses auf Gudrun. Als sie ihn sahen, begrüßte sie ihn mit einem ironischen Lächeln und bat ihn in die Wohnung. »Komm rein, Carlo«, sagte sie, nachdem sie die Tür wieder geschlossen hatte. »Setz dich ins Wohnzimmer, ich komme gleich.« Sie zog sich Mantel und Schuhe aus, ging in die Küche, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und nahm 2 Gläser mit. Dann nahm sie gegenüber von Göring auf ihrem Sofasessel Platz. »Schluck Bier«, fragte sie trocken. »Vielen Dank, aber mir schmeckt Bier nicht mehr«, meinte Göring. »Na, wie hast du dich entschieden?«, fragte er, während Gudrun sich ein Glas einschenke. »Ich bin einverstanden. Wie und wann geht es jetzt weiter?« »Die richtige Entscheidung«, meinte Göring. »Glückwunsch zur Rückkehr in ein altes Luxusleben.« »Ob das nach Abzug der 10 Millionen Franken noch möglich ist?«, sagte Gudrun mit zynischen Untertonen der Stimme. »Du wirst schon sehen, dass dir immer noch genügend bleibt. Mach dir da mal keine Sorgen.« Er zündete sich eine Zigarette an, bevor er weitersprach. »So, wie geht es jetzt weiter, wolltest du wissen?« »Du wirst deinen alten Ausweis wiederbekommen. Den brauchst du, um in der Schweiz an dein Geld zu kommen. Dann bekommst du als Elsa Kramer einen 2. Reisepass und ein Visum für Jugoslawien. Du wirst als Delegationsmitglied unserer Nationalmannschaft für die demnächst anstehenden Olympischen Winterspiele in Sarajevo einreisen. Von Jugoslawien aus werden wir 2 Hübschen gemeinsam nach Zürich fliegen. Dort gehen wir zur Bank und du überreichst mir 1 Million Franken als erste Tranche zur Begleichung deiner Schulden. Ich empfehle dir dringend, in der Schweiz zu bleiben. Ich werde das kontrollieren und dich regelmäßig besuchen kommen. Solltest du versuchen, in ein anderes Land oder etwa die BRD zu reisen, wirst du rasch wieder hier in deine Wohnung nach Dresden gebracht werden. Kann auch sein, dass du bei fehlender Mitarbeit komplett von der Bildfläche verschwindest. Haben wir uns verstanden? Gudrun hob die Augenbrauen und nickte kurz. Klar, Carlo, alles verstanden. Ich werde alles genauso machen, wie du es mir gesagt hast. Schön, meine Liebe. Du wirst bald wieder von mir hören, sagte er lächelnd, stand auf und ging.